Vielen, vielen Dank euch für eure Beispiele für meine Predigt gleich. Ihr müsst gleich mal gucken, wo ihr das wiederfindet. Wir sind in der Predigtreihe Anpacken mit Leidenschaften und mit Leidenschaft, und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das uns alle etwas angeht. Eigentlich wollen ja alle irgendwie irgendwo anpacken. Wir wollen mitmachen, wir wollen gestalten. Nicht jeder kann eine Führungsrolle übernehmen wie Antje, Gerwin und Bernd. Das geht nicht. Aber eigentlich haben wir alle das Bedürfnis, irgendwo einen Unterschied zu machen, also gebraucht zu sein und Einfluss zu nehmen. Und es gibt da eine Sache, die mir immer wieder begegnet, egal ob es auf der Arbeit ist, in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, in der Nachbarschaft, in der Gesellschaft und auch hier in meiner Gemeinde. Und ich bin ehrlich, die regt mich auf. Und das ist, dass es ganz schnell ein Unten und Oben gibt. Gerade im Gespräch hat man das so schön gemerkt, die haben sich selber ein bisschen daran gerieben, so, will ich eigentlich oben sein und wer ist eigentlich unten? Und dieses Unten und Oben führt immer ganz schnell zu Konflikten. Viele Menschen fühlen sich gegängelt, hingehalten, ausgebeutet, ungerecht behandelt, und am schlimmsten ist, manchmal hat man so das Gefühl, man kann überhaupt nichts dagegen tun. So ein bisschen wie so eine Schildkröte, die auf dem Rücken liegt, der Panzer ist unten und alle laufen über einen rüber. Vielleicht kennt ihr das Gefühl. Ich kenne dir das Gefühl von euch, vielleicht kennt ihr das Gefühl aber auch von anderen, die es euch erzählen. Und damit hadere ich aus ganz vielen Perspektiven. Im Spiegel gab es letztens einen Artikel, in dem klar wurde, dass sehr viele Chefs im Umgang mit ihren Mitarbeitern genau dieses Spiel fördern. Die drei hier vorne waren ein positives Gegenbeispiel. Oft fühlen sich Menschen in genau diesem Konflikt. Wer hat hier eigentlich das Sagen? Und wie komme ich dahin, dass ich das Sagen habe? Und wenn ich nicht das Sagen habe, wie komme ich möglichst schnell raus aus dieser Situation, weil es sich doof anfühlt, wenn andere über mich bestimmen? In der Bibel, also Gottes Geschichte mit der Menschheit, finde ich, wird relativ schnell klar, dass Gott sich eigentlich über die Menschen keinen Bestimmer ausgesucht hat. Also die Geschichte mit den Königen war so ein menschlicher Impuls. Gott hatte das nicht im Sinn für das Volk Israel. Auch Jesus selbst war zwar eigentlich eine Führungsperson, aber er hatte unheimlich viel Motivation da reingesteckt, andere zu befähigen, zur Höchstleistung und zu Teamwork anzuspornen. Und er hat sich auch relativ schnell wieder flüchtig gemacht. Also Jesus war 3 Jahre auf der Erde und dann hat er gesagt, macht ihr mal weiter, das schafft kaum ein Chef. Und auch in der Gemeinde, wenn ich das Neue Testament lese, stelle ich irgendwie fest, so einen richtigen Diktator einer Gemeinde sollte es nirgendwo geben. Das ist nicht das, wie Gott sich Gemeinde ausgedacht hat. Und ich bin davon ziemlich überzeugt, dass dieser Kampf zwischen Menschen, die Einfluss haben, und Menschen, die beeinflusst werden, völlig falsch ist. Dass es nichts gibt, worum man an dieser Stelle kämpfen müsste. Und ich will euch heute mit 3 biblischen Prinzipien deutlich machen, dass es in der Bibel und auch für uns im Leben nicht um Befehlen und Buckeln geht, nicht um nach unten treten und nach oben kratzen und auch nicht darum, in irgendeiner Pyramide möglichst weit nach oben zu kommen, sondern dass es ganz, nein, völlig anders sein sollte und dass das auch möglich ist. Und zwar nicht nur in der Gemeinde oder in eurem Job, auch in eurer Familie, in der Uni, in eurem Freundeskreis, überall. Und dabei geht es um die Begriffe, die ihr gerade schon gehört habt. Es geht um Verantwortung, es geht um Dienen und es geht um Demut. Das sind große Begriffe, aber eigentlich sind sie gar nicht schwer zu verstehen. Und bevor ich euch diese Begriffe ein bisschen näher bringe, will ich einmal über eine Grundlage reden. Immer wenn es um den Umgang von Menschen miteinander in der Bibel geht, sind Gottes Gebote relevant. Und Jesus wird an einer Stelle gefragt, was ist denn das wichtigste Gebot? Und vielleicht kommt es dem einen oder anderen aus den Ohren raus, aber es ist wirklich das wichtigste Gebot. Deshalb lese ich es nochmal vor. Aus Matthäus 22 ab Vers 36. Wird Jesus gefragt von einem Schriftgelehrten, Lehrer, welches Gebot im Gesetz ist das größte? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Aber das folgende Gebot ist genauso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Diese beiden Gebote fassen alles zusammen, was das Gesetz und die Propheten von den Menschen fordern. Das ist das sogenannte Doppelgebot der Liebe, Gott und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also wenn ich das ganz kurz fasse, ich richte meinen kompletten Fokus auf Gott
Ihm gehört mein Herz, meine Seele und auch mein Denken. Und ich liebe mich und meinen Nächsten gleichermaßen. Also ich mache keinen Unterschied, ob es um mich oder jemand anderen geht. Ich behandle beide liebevoll, gleichermaßen. Und das ist ein Prinzip, das uns bei all den Dingen begegnet, die ich gleich noch erklären werde. Es geht immer wieder bei Verantwortung, bei Dienen, bei Demut, dass ich zwischen mir und anderen keinen qualitativen Unterschied mache. Ich gehe mit beiden gut um. Ich will das Beste für mich und für andere. Vielleicht gibt es einen quantitativen Unterschied, wer wann und wie viel Verantwortung übernimmt oder was er gerade zu tun hat, aber in der Qualität sollte es keinen geben. Und hier wird auch schon deutlich, worauf ich eigentlich mit der Predigt hinaus will. Egal wie sehr du den Eindruck hast, dass du bestimmst oder von anderen bestimmt wirst, egal wie sehr du den Eindruck hast, dass du gerade selber Einfluss hast oder dass du von anderen beeinflusst wirst, du kannst, ob du jetzt leitest oder dich irgendwo fügst, du kannst dich immer entscheiden, mit dir selbst und deinem Gegenüber gut umzugehen. Ihr habt bei den dreien hier vorne schon gemerkt, wie viel Energie in sie in ihrem Denken darauf verbrauchen, sozusagen sich Gedanken zu machen, wie kann ich mit meinen Mitarbeitern gut umgehen. Aber dieses Prinzip geht in beide Richtungen. Und du kannst immer Einfluss nehmen. Und ich möchte euch auch erklären, warum. Das erste Prinzip, Verantwortung übernehmen. Immer wenn irgendwo eine Maschine kaputt geht, wenn vor einer Aufgabe keiner da ist, wenn ein Team nicht zusammenarbeitet, wenn jemand den Müll nicht rausbringt, wenn der Tisch nicht gedeckt wurde, wenn eine Beziehung auseinandergeht oder wenn Unmut in der Gemeinde entsteht, wenn Menschen etwas vermissen oder wenn Menschen irgendwie verletzt werden, dann kommt immer irgendwann jemand und fragt, wer ist hier eigentlich verantwortlich? Oder manchmal sogar die böse Variante, wer hat den Mist hier zu verantworten? Und Jesus sagt etwas ganz Spannendes zu seinen Jüngern in Bezug auf Verantwortung. Das müsst ihr euch mal so richtig auf der Zunge zergehen lassen. Johannes 15 ab Vers 14. Johannes 15 ab 14. Sagt Jesus zu seinen Jüngern, persönliches Gespräch, ihr seid meine Freunde, wenn ihr mein Gebot befolgt. Ich bezeichne euch nicht mehr als Diener. Ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Manchmal liegen in kleinen Worten große Bedeutung. Hier steht, ihr seid nicht mehr meine Diener. Ihr habt einmal meine direkten Anweisungen direkt umgesetzt. Jetzt seid ihr meine Freunde. Ich habe euch alles anvertraut, was ihr wissen müsst, um eigenverantwortlich zu handeln. Ihr könnt jetzt nicht mehr sagen, hier Jesus, mach du mal, oder Aufseher der Synagoge, mach du mal, oder Papa, kümmere dich mal. Nein, es liegt in euren Händen. Ich habe euch alles gegeben, was ihr braucht, für das, was ihr tun sollt. Ihr habt von mir alles an Wissen bekommen, was ihr braucht. Und die Bibel sagt, dass Gottes Geist in uns wohnt, wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entscheiden. Wir haben alles, was wir brauchen, um Einfluss zu nehmen. Und im Alten Testament finde ich das besonders spannend. Da wird die Eigenverantwortlichkeit der Menschen überdeutlich gemacht. Also die eigene Verantwortung von jedem Einzelnen für das, was passiert. Gott spricht zwar im Alten Testament zu wichtigen Menschen direkt und auch manchmal zu seinem ganzen Volk, aber ihr müsst euch mal den Spaß gönnen und das Alte Testament durchlesen und gucken, wie groß die Abstände sind zeitlich, wo Gott Einfluss nimmt oder redet. Das ist erschreckend, wie lang die Passagen sind, in denen nichts gesagt wird oder zumindest nichts aufgeschrieben wurde. Und ich gehe davon aus, dass da auch nicht wahnsinnig viel passiert ist. Es ist ziemlich selten. Und auch die 10 Gebote oder noch mehr die Sprüche Salomos machen so deutlich, hier habt ihr ein göttliches Prinzip, guckt, wie ihr das in eurem Leben anwendet. Schaut, wie das in eurer Familie, in eurem Freundeskreis, auf eurer Arbeit oder wo ihr euch sonst bewegt, wie ihr das jetzt in die Praxis umsetzen könnt. Manchmal wird im Alten Testament sogar diese Eigenverantwortlichkeit so richtig direkt angesprochen. In 5. Mose 6 steht zum Beispiel, heute verpflichte ich dich auf diese Gebote, du sollst sie in dein Herz schreiben und du sollst sie deinen Kindern einprägen und sie wiederholen. Rede davon, wenn du zu Hause bist oder unterwegs, wenn du dich schlafen legst oder aufstehst. Da wird nicht irgendwie an die Lehrer der Schule appelliert oder an die Aufseher von einzelnen Gruppen, sondern es geht an jeden, der Kinder hat, der soll sich darum kümmern, dass die Gebote den Kindern bekannt sind. Also Verantwortung wird auf alle verteilt. Jeder hat Verantwortung. Oder auch wenn man an Liebe deinen Nächsten wie dich selbst denkt, stellt man fest, okay, bei jedem von euch bedeutet es etwas anderes als bei mir, weil ihr mit anderen Menschen zusammen seid, in anderen Kontexten. Kein Pastor der Welt kann dir Dinge so erklären, dass es ganz genau in deine Situation passt. Und selbst, wenn ihr ein ganz ehrliches Vier-Augen-Gespräch führt, liegt immer noch die Verantwortung bei dir, was du mit dem Gesagten machst, wie du es in dein Leben übersetzt. Und euch geht es vermutlich wie mir, um uns herum passiert ziemlich vieles. Manchmal passiert Gutes, manchmal passiert Schlechtes. Und ich kann mich entscheiden, ob ich das jetzt passiv beobachte oder ob ich das aktiv beeinflusse und Verantwortung übernehme. Natürlich mit meinen Mitteln und meinem Einflussbereich. Wer soll also Verantwortung übernehmen? In der Familie, auf der Arbeit, in der Schule, in der Kleingruppe, in der Gemeinde, egal wo ihr unterwegs seid? Ich glaube, alle. Wirklich alle. Deine Familie ist das Ding von deiner Frau, deinen Kindern und dir. Nicht von einem von euch. Und dein Job ist das Ding von deinem Vorgesetzten, von deinen Teampartnern, vielleicht deinen Untergebenen und dir. Und auch diese Gemeinde ist unser gemeinsames Zuhause, nicht das von dem Pastor oder von einem Ältesten oder so und die anderen kommen halt dazu. Es ist unsere gemeinsame Gemeinde. Und wir haben gemeinsam Verantwortung. Und in der Bibel gibt es halt so sogenannte Berufungsgeschichten, wo Menschen so Verantwortung übertragen bekommen haben, wie Mose. Da gibt es den brennenden Dornbusch, Gott spricht zu ihm. Und ich glaube, manchmal neigen wir dazu, ich ertappe mich auch dabei, dass wir so denken, naja, bevor ich irgendwo Verantwortung übernehme, bevor ich mich für irgendwas zuständig fühle, brauche ich so ein wunderbares Erlebnis, so eine deutliche Sprache, klare Aufforderung von Gott oder mindestens von mehreren Menschen und vor allen Dingen brauche ich einen starken innerlichen Impuls, dass das jetzt dran ist. Und ich halte das für sehr gefährlich, dass wir das immer erwarten. Ich glaube, wenn wir eine Aufgabe übernehmen, wo wir viel Leitungsverantwortung haben, für Menschen verantwortlich sind, dann ist es gut, wenn man das gründlich prüft, ob das wirklich dran ist. Aber ganz grundsätzlich glaube ich, dass wir alle Verantwortung für das haben, was in unserer Umgebung passiert. Wir sind nicht einfach ein Spielball, gucken zu und das ist die Rolle, die uns gehört. Im Buch Nehemia gibt es da ein ganz wunderbares Beispiel, das lese ich euch jetzt nicht vor, aber Nehemia wohnt weit weg von seiner Heimat und er leidet, wenn er an das zerstörte Jerusalem denkt. Er lebt im Exil bei einem anderen König und er fragt diesen König, darf ich nach Jerusalem gehen und die Mauer wieder aufbauen? Jerusalem wird ständig überfallen, ich kann das nicht mehr aushalten, darf ich dort helfen? Und der König erlaubt es ihm und er Nehemia mausert sich quasi zum Befehlshaber über die Stadt und ordnet es an, dass es wieder alles aufgebaut wird und er gibt jedem Handwerker einen Mauerabschnitt, um den er sich kümmern soll. Und er soll sich um den Wiederaufbau dieses Mauerabschnitts kümmern und er soll sich auch um die Verteidigung dieses Mauerabschnitts kümmern. Quasi so mit Maurerkelle und Schwert. Als Kind fand ich die Geschichte immer sehr spannend. Jetzt merke ich, da steckt noch viel mehr drin, nämlich mir wird klar, jeder hat für einen Teil Verantwortung. Und es ist nicht Nehemias Verteidigung der Stadt und es ist auch nicht die Verteidigung eines Handwerkers, sondern das funktioniert nur gemeinsam. Auch wenn ein einziger seine Verantwortung quasi nicht wahrnimmt, geht das ganze System kaputt. Jeder hat einen Teil der gemeinsamen Verantwortung. Und natürlich gibt es einen, der vielleicht irgendwie das Sagen hat, aber Verantwortung tragen alle gemeinsam. Du kannst zum Beispiel über deinen Chef motzen. Oder du kannst deine Verantwortung wahrnehmen und das Gespräch mit ihm suchen. Du kannst sagen, dass die Kinder heute ohne Schulbrot in die Schule gehen, ist die Schuld von deiner Frau. Oder du kannst die Verantwortung gemeinsam übernehmen. Du kannst mir sagen, Tobi, du kannst jemand anderen sagen, Tobi ist ein schlechter Ältester. Der macht das und das nicht und das und das macht er. Oder du kannst zu mir gehen und mir helfen, diese Aufgabe gut und richtig zu machen. Egal, wie du dich selber siehst, ob du den Eindruck hast, du bist in einem Bereich, wo du Einfluss nehmen kannst oder nicht. Es gibt immer etwas, was du beeinflussen kannst. Und wenn du nicht gerade größenwahnsinnig bist, die Menschen neigen manchmal dazu, ihren Einfluss etwas zu überschätzen, dann ist es vermutlich so, dass du in diesem Einflussbereich mehr bewirken kannst, als du eigentlich denkst. Ich glaube, die meisten Menschen sind sich nicht bewusst, was sie alles beeinflussen können. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie man beeinflussen kann. Und da habe ich zwei große Prinzipien. Das erste ist dienen. Jesus ist für mich so der beeindruckendste Leiter überhaupt. Größte Autorität, schier unendliche Begabung, perfekter Charakter. Und er hat das Dienen in einer Situation so ziemlich auf die Spitze getrieben. Und diese Situation lese ich euch mal vor aus Johannes 13. Johannes 13, Vers 2. Jesus aß an diesem Abend mit seinen Jüngern. Jetzt Vers 4. Er stand vom Tisch auf, legte den Mantel ab und band sich ein Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen. Danach trocknete er sie mit dem Tuch ab, das er umgebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, sagte der zu ihm, Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete, was ich tue, das verstehst du jetzt noch nicht, du wirst es aber später verstehen. Petrus erwiderte, nie und nimmer sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete, wenn ich dich nicht wasche, gibt es für dich keine Gemeinschaft mit mir. Da sagte Simon Petrus, Herr, also dann wasche mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Jesus antwortete, wer gebadet hat, ist ganz rein, er braucht sich später nur noch die Füße waschen zu lassen. Ihr seid rein, aber nicht alle. Ich überspringe Teil, ab Vers 12. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er seinen Mantel an und nahm wieder Platz. Dann sagte er zu ihnen, versteht ihr, was ich für euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr habt recht, denn das bin ich. Ich habe euch die Füße gewaschen. Ich, der Herr und Lehrer. Also sollt auch ihr einander die Füße waschen, denn ich habe euch ein Beispiel gegeben. Ihr sollt das tun, was ich für euch getan habe. Das gleiche Prinzip erklärt Jesus an einer anderen Stelle nochmal. Das lese ich direkt hinterher. Markus 10, ab Vers 42. Da rief Jesus auch sie herbei und sagte zu ihnen, und mit sie meinte er seine Jünger, ihr wisst, diejenigen, die als Herrscher der Völker gelten, unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen. Und ihre Machthaber missbrauchen ihre Macht. Aber bei euch ist es nicht so, sondern wer von euch groß sein will, soll den anderen dienen. Und wer von euch der Erste sein will, soll der Diener von allen sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Ganz im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen. Jesus macht hier beim Füßewaschen einen Sklavenjob. Etwas, das vermutlich bei anderen Führungspersonen nicht wahnsinnig gut ankommt. Es verschafft ihm kein Ansehen. Aber er will damit etwas zeigen, und zwar in aller Deutlichkeit. Wenn ich irgendwo Einfluss ausübe oder wenn ich irgendwas leite, dann übernehme ich einen Dienst an diesen Menschen. Ich stehe nicht über ihnen, sondern eigentlich knie ich ihnen zu Füßen und beschäftige mich mit ihrem Dreck. Das klingt jetzt etwas krass, aber das ist das Bild, was Jesus hier abgibt. Er kniet zu ihren Füßen und beschäftigt sich mit ihrem Dreck. Jemand, der Verantwortung übernimmt, wie Jesus, oder jemand, der irgendwo ein Lehrer ist, der prägt, ein Elternteil, vielleicht eine Lehrerin, vielleicht ein Leiter eines Teams, einer Kleingruppe, vielleicht ein Leiter eines Bauprojektes, vielleicht ein kleines Bauprojekt zu Hause, aber auch jemand, der in der Kneipe oder in dem Freundeskreis das Wort ergreift sozusagen und eine Gruppe beeinflusst, jemand, der jemand anderen einen Impuls gibt oder einen Verbesserungsvorschlag, der irgendwas kritisiert oder der sich etwas wünscht, der übt Einfluss aus. Und auch du übst mindestens gelegentlich Einfluss auf andere Menschen aus. Und wenn du das tust, erst recht, wenn du deinen Einfluss vergrößern möchtest, dann ist es wichtig, dass du diesen Einfluss als Dienst an dem anderen Menschen verstehst. Ein Diener sucht das Wohl des anderen. Und dienen heißt natürlich nicht, dass man jemanden dient und den anderen leiten lässt, den anderen bestimmen lässt. Das wird so deutlich bei Jesus und Petrus. Jesus kniet ihm zu Füßen, aber er gibt dem Leben von Petrus trotzdem Halt und Richtung. Er macht beides. Und jetzt wird's spannend, weil Petrus das ja gar nicht will. Der will sich ja gar nicht dienen lassen. Und deswegen ist diese Geschichte auch so toll, denn dienen, Einfluss nehmen, funktioniert nur, wenn beide Seiten sich darauf einlassen. Der eine möchte dienen und der andere lässt sich darauf ein, dass ihm gedient wird. Und dienen heißt natürlich nicht, ich kommandiere den anderen rum oder ich beschwere mich ständig oder lasse meinen Frust an ihm aus, sondern Ich zeige ihm, wo der Dienst gebraucht wird. Ich zeige, wo ich vielleicht Unterstützung, Halt und Richtung brauche. Es wäre so gut, wenn dir dein Chef, dein Teamleiter, dein Kleingruppenleiter, dein Ältester, dein Pastor, dein Vater oder deine Mutter, wenn sie dir wirklich dienen könnten, wenn sie dich sehen, unterstützen und dich wertschätzen und fördern. Aber dafür braucht es auch die Erlaubnis von dir, die Ehrlichkeit darüber, was du wirklich brauchst und was du willst und vielleicht auch, wo du schwach und hilflos bist, wo du Halt und Richtung gebrauchen könntest. Und dieses Dienen geht halt nur in Wechselwirkung. Und deshalb führen Jesus und Petrus auch dieses merkwürdig anmutende Gespräch, weil man das erstmal lernen muss. Das ist holprig, wenn man damit anfängt, aber es wird immer schöner, wenn ein vertrauter Rahmen entsteht, wenn man sich öffnet. Auf der einen Seite ist jemand klein und zugewandt, hört zu, und auf der anderen Seite macht sich jemand ehrlich und verletzlich und sagt, was er braucht, wie man ihm dienen kann. Wir müssen zwangsläufig einander helfen zu dienen und es nach und nach zu einem Lebensstil machen. Und wenn dir das schwerfällt, dann hat Jesus eine Übung vorgeschlagen. Auch wenn es euch vielleicht nicht gefällt, Füße waschen. Wir haben das mal ausprobiert, es war merkwürdig. Aber das ist Jesus' Idee, um genau das zu lernen. Wenn man sich mit Dienen schwerfällt, Füße waschen. Das dritte Prinzip, Demut. Das kommt jetzt wahrscheinlich nach dem Füßewaschen nicht so wahnsinnig überraschend. Aber Demut ist unheimlich wichtig, wenn man einander wirklich dienen möchte. Aber es gibt auch viel Blödsinn, den man in Bezug auf Demut glauben kann. Ich lese aus Philipper 2. Philipper 2, ab Vers 2. Macht also meine Freude vollkommen und seid euch einig. Seid miteinander verbunden durch dieselbe Liebe und strebt einmütig dasselbe Ziel an. Nicht Eigennutz oder Eitelkeit soll eure Handeln bestimmen. Vielmehr achtet in Demut den anderen höher als euch selbst. Seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen, und zwar jeder und jede von euch. Achtet den anderen höher als euch selbst und seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, seid miteinander verbunden in Liebe. Johannes der Täufer sagt einmal, nachdem er Jesus zum ersten Mal getroffen hat, seine Bedeutung wird zunehmen und meine wird abnehmen. Bei mir ist es so, manchmal sagt jemand etwas und ich denke sofort, das ist falsch, das kann ich besser. Vermutlich kann ich es auch besser erklären. Und wenn ich nicht aufpasse, dann unterbreche ich denjenigen sogar, um es direkt zu sagen. Manchmal, da macht jemand etwas, und da habe ich mich mit Antje vorhin sehr verbunden gefühlt, und ich muss mich sehr beherrschen, das nicht zu übernehmen, um zu zeigen, wie es eigentlich geht, weil ich es besser und schneller kann. Als unser Pastor Martin und ich ein klein bisschen jünger waren, haben wir immer nur sehr zähneknirschend zugegeben, wenn wir die Predigt des anderen gut fanden. Alles recht deutlich keine Demut. Aber manches sieht auch aus wie Demut und ist aber eigentlich keine. Zum Beispiel, wenn ich denke, ich bin so schlecht und verkommen, den ganzen Mist, den ich schon verzapft habe, der kann mir gar nicht vergeben werden. Gott kann nicht mit mir befreundet sein. Er kann es nicht gut mit mir meinen, das habe ich nicht verdient. Oder ich bin so unbegabt, so einfach gestrickt oder so kompliziert. Schau dir doch mal hier Antje an. Ich halte meine Ideen, meine Meinung und vor allen Dingen meinen Einsatz besser zurück, ehe ich irgendwas falsch oder kaputt mache. Auch keine Demut. Oder ich kann gar keine guten Beziehungen führen. Dazu bin ich gar nicht in der Lage. Ich will niemanden wehtun, also lasse ich es lieber. Ich tue mich selber niemanden an. Klingt wie Demut, hat damit nichts zu tun. Ich glaube, das Problem bei uns Menschen ist, dass wir prinzipiell alles gerne negativ sehen. Vor allen Dingen beschäftigen wir uns gerne mit unseren eigenen Schwächen oder mit den Schwächen des anderen und reiten darauf rum. Und beides hat nichts mit Demut zu tun. Deswegen finde ich die Stelle in Philippa so schön. Die beginnt nämlich mit: Macht also meine Freude vollkommen und seid euch einig. Seid miteinander verbunden durch dieselbe Liebe und strebt einmütig dasselbe Ziel an. Und sie endet auch so, seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, seid miteinander verbunden in Liebe. Demut bedeutet, gemeinsam zu denken. Nicht ich gegen die anderen oder die anderen gegen mich oder die anderen stehen über mir, ich stehe unter ihnen, sondern jeder ist wichtig. Und ich nehme meine persönlichen Interessen zurück und finde gemeinsame Interessen. Bernd hat das vorhin so schön gesagt, ich möchte eigentlich Coach sein, nicht Chef. Es klingt für mich, als ob Bernd genau den gleichen Gedanken hat. Ich will unsere gemeinsamen Interessen rausfinden und ich will das fördern. Ich will mein Team coachen, dass genau das passiert. C.S. Lewis hat einmal gesagt, wahre Demut besteht darin, dass es keinen Unterschied macht, ob ich mich über mich oder über jemand anderen freue. Es besteht also, wahre Demut ist, wenn es keinen Unterschied macht, ob ich mich für mich oder für jemand anderen freue. Und das finde ich unglaublich stark. Demut schaut wohlwollend auf die Menschen um mich. Sie sucht gemeinsame Freude. Und Jesus sagt in Matthäus 18, ab dem ersten Vers, zu dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist der Wichtigste im Himmelreich? Also das Gegenteil von Demut wieder, jeder möchte der Wichtigste sein. Und jetzt macht Jesus was ganz Spannendes. Jesus rief ein Kind herbei, stellt es in die Mitte und dann sagte er, Amen, das sage ich euch. Also kommt jetzt was wirklich Wichtiges. Ihr müsst euch ändern und wie die Kinder werden. Nur so könnt ihr ins Himmelreich kommen. Wer sich so klein und unbedeutend macht wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Warum soll ich mich so klein machen wie ein Kind? Ich will es euch versuchen zu erklären. Ein Kind geht viel intuitiver und ehrlicher und offener mit seinen eigenen Stärken und Schwächen und denen des anderen um. Da ist weniger Bewertung. Gerade kleine Kinder können das besonders gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemand sehe, der ein lautes, teures und schnelles Auto fährt, dann kann es passieren, dass ich mich mit jemand anderem darüber unterhalte, wie unverantwortlich dieser Typ doch ist. Und wenn ich mich dann mit ihm treffe, dann rede ich vielleicht darüber, okay, harte Fakten, das und das, spannend. Und danach bin ich vielleicht ein bisschen neidisch oder ich fühle mich gut, weil ich nicht so viel Geld sinnlos ausgegeben habe. Aber eigentlich mag ich schnelle Autos und schnelle Motorräder. Und wisst ihr, was mein Sohn macht, wenn er ein schönes Motorrad sieht? Er geht hin und fragt, ob er sich mal draufsetzen kann. Diesen ganzen Chaos in meinem Kopf, den kennt er nicht. Er geht da viel intuitiver, viel demütiger, viel wohlwollender mit Menschen um. Oder wisst ihr, was meine Tochter macht, wenn jemand ein schönes Stück Kuchen hat? Sie geht hin und fragt, ob sie abbeißen darf. Und wisst ihr, was kleine Kinder machen, wenn jemand etwas kann, was sie nicht können? Sie gehen ganz oft hin und fragen, ob man es ihnen beibringen kann. Und deswegen glaube ich, Jesus hat recht, von Kindern können wir eine Riesenmenge über Demut lernen. Demut bedeutet, zu meinen eigenen Fehlern stehen, Gnade und Vergebung annehmen. Und in dem Zuge auch eingestehen, dass andere Menschen Dinge vielleicht besser können als ich. Ich darf auf sie angewiesen sein. Ich darf meine eigenen Grenzen finden. Ich kann sie bejahen und dazu stehen. Und das befreit mich total. Es hilft mir vor allen Dingen ungemein, mich für den Erfolg anderer Menschen zu freuen. Ernst gemeinte Demut, also nicht sich selber klein halten, sondern wohlwollend auf andere sehen, verbindet mich mit ihnen. Und die Freude färbt auf uns gemeinsam ab. Einer der schönsten Sätze, die man Menschen sagen kann, ist deshalb, hier kann ich von dir lernen. Und auch hier merkt ihr, Demut wird erst in Wechselwirkung richtig gut. Wenn ich auf meinen Ruhm verzichte, jemand anderen glänzen lasse, dann färbt das wieder aufeinander ab. Wir können uns gemeinsam freuen. Ich fasse zusammen. Ich bin für das, was mir und anderen passiert, mitverantwortlich. Nicht alles Schlechte kann ich verhindern oder ändern, aber ich kann es im Rahmen meiner Möglichkeiten beeinflussen. Im allerkleinsten Fall kann ich mindestens beeinflussen, wie ich auf das reagiere, was mir passiert. Als Christ, ich mich entschieden habe, mit Jesus unterwegs zu sein, wohnt der Heilige Geist in mir und den will ich an der Stelle machen lassen. Ich will anderen dienen und ich will anderen erlauben, mir zu dienen. Und weil das gar nicht so leicht ist, will ich das lernen und gnädig mit mir und den anderen sein. Und ich will mit mir und den anderen Menschen wohlwollend und positiv umgehen. Ich will mich selbst nicht wichtiger nehmen als die anderen und ich will von ihnen lernen und mich mit ihnen freuen. Und egal, wie ich mein Leben gestalte, welchen Familienstand ich habe, welchen Job, welches Amt in der Gemeinde, ich werde immer wieder in Situationen kommen, wo ich selber Einfluss nehme oder wo ich von anderen beeinflusst werde. Und ich will uns dabei helfen, also mir und meinem Gegenüber, dass wir gemeinsam Verantwortung übernehmen und an unseren Aufgaben wachsen. Und ich weiß, ich habe eine sehr positive Predigt gehalten. Es gibt viele Beispiele, wo das nicht funktioniert. Aber ich möchte euch Mut machen, euer Bestes zu geben an dieser Stelle und einen Unterschied zu machen. Und deshalb bete ich auch dafür, dass diese Gemeinde, dass andere Gemeinden, dass eure Familien, eure Arbeitsstellen, euer Freundeskreis, eure Nachbarschaft, dass das Orte werden, wo Menschen sich gegenseitig positiv beeinflussen und auch beeinflussen lassen. Amen.